Hey, lass uns mal über I'm Still Here reden.
Nee, lass uns mal über I'm Still Here reden.
Oder warte. Über I'm Still Here haben wir noch gar nicht geredet.
Aber I'm Still Here ist viel interessanter.
Und was ist mit I'm Still Here?
Nein, wirklich, I'm Still Here, jetzt mal wirklich.
Life's a journey that goes round and round and the end is closest to the beginning.
Und damit herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge der Kinotagesstätte. Und wir sprechen, wer jetzt gedacht, über I'm Still Here. Die Frage ist nur, welchen davon? Bevor wir hier ins Detail gehen, begrüße ich erstmal meinen Gast. Nee, Quatsch.
Mein Gast. Eine Folge nicht dabei gewesen.
Schon bist du zum Gast degradiert. Hi, Marius.
Hi, Christian. Wunderschöne Folge letztes Mal. Unsere Hauptfolge. Danke. 118. Wer es noch nicht gehört hat, geht es darum, wie Kinos funktionieren. Und mir hat sehr Spaß gemacht beim Hören. Ecke und du haben da ein sehr schönes Gespräch geführt. Aber es ging nicht um I'm Still Here, denn nur heute geht es um I'm Still Here.
Nur heute geht es um I'm Still Here, vielleicht sogar im doppelten Sinne, denn wie Film- und Oscar-Aficionados von euch da draußen vielleicht wissen, I'm Still Here, im Deutschen für immer hier, hat den Oscar als bester internationaler Film, so ist ja die offizielle Bezeichnung, gewonnen bei den Oscars. Und Marius und ich haben ihn danach geschaut, nachdem der hier im Kino angelaufen ist, und ja, waren, glaube ich, ja so ein bisschen ernüchtert, ne?
Ja, leider. Also ich habe ihn gesehen und dachte mir, also eigentlich hatte ich tatsächlich im Hinterkopf, dass man dazu eine Folge machen könnte. Brasilianischen Film ist es ja. Wann hat man den mal, also hat man ja so häufig auf der Leinwand. Und ja, ernüchtert, glaube ich, trifft es ganz gut. Ich finde den Film bei weitem nicht schlecht. Das wäre viel zu gemein, das zu sagen. Ganz kurz, es geht um brasilianische Diktaturzeit der 70er Jahre und um eine Familie in diesen Zeiten. Und er beginnt halt mit extrem Happy, Freude, alle sind super happy und glücklich und eine Eintracht-Familie wie aus dem Bilderbuch, bis halt der Vater verhaftet wird und auch die Frau und die Mutter. Und dann geht es den Bach runter und basiert auf einer wahren Begebenheit und auf einem Buch, das der Sohn, glaube ich, der Familie geschrieben hat. Und das ist alles, also ich kann immer, also ich weiß nicht, was dein Problem jetzt genau konkret an dem Film war. Für mich war das schon sehr auf die Tränendrüse gedrückt, sehr rausgepresste Emotionen, wie ich finde. Und wenn einen das bekommt, also ein Kinokollege zum Beispiel von mir hat, wir haben uns getroffen auf dem Gang und er war komplett erschüttert von dem Film und musste sich erstmal sammeln und ich war so, ja, okay. Tut mir jetzt schon fast leid, dass ich ihn nicht gut finde oder nicht so dolle, weil mich hat der nicht so bekommen, einfach emotional, und das Einzige, was dieser Film wirklich hat, ist Emotionen, und wenn der da nicht so vibet, dann ein bisschen schwierig, aber er hat ein interessantes Thema und einen schönen Look.
Ja, ich würde noch behaupten, er hat noch eine sehr gute Hauptdarstellerin, Fernanda Torres, ja auch durchaus berechtigt nominiert bei den Oscars gewesen, aber ich finde, er verlässt sich ein bisschen zu sehr darauf, und ich will nicht sagen, woran er letztendlich gescheitert ist, aber was ihm so ein bisschen so die Wucht nimmt, ist, dass er sich auf diese Zeit beschränkt, beziehungsweise er schafft es nicht wirklich, nochmal so einen aktuellen Bezug herzustellen. Ne, ich meine, was wir gerade irgendwie weltweit sehen an aufkommendem Faschismus, Rechtspopulismus und so weiter, er schafft es nicht, den Brückenschlag zur Gegenwart zu bauen und verbleibt so gefühlt die ganze Zeit in der Vergangenheit, auch wenn es später noch Zeitsprünge gibt, die ein bisschen weiter in die Zukunft gehen. Also er schildert diese Geschichte sehr intensiv, aber ihm fehlt so das Aktuelle oder wie er das in unserer Zeit verortet, was er uns damit heute mitgibt. Und das hat ihn für mich dann auch irgendwie nicht so relevant gemacht, wie er gerne wäre.
Ja, ich gebe dir vom Prinzip absolut recht. Also gerade wenn man das Ende sieht, was wir jetzt nicht verraten wollen, aber das eigentlich habe ich mir davon genau das erwartet und es passiert dann nicht wirklich. Er bleibt wirklich sehr, als wäre das etwas, was vergangen ist, ne, was aufgearbeitet werden muss, klar, aber was nicht wirklich was mit der Gegenwart zu tun hat. Und gerade Brasilien hat ja auch ein politisch sehr interessante Zeiten, sage ich mal gerade so. Mhm. Gut, jetzt ist, wie hieß er nochmal, Bolsonaro oder so?
Der Bolsonaro der ist nicht mehr in der Macht.
Nicht mehr in der Macht, genau, aber ja, genau. Ist ja immer noch irgendwie politisch da mitmischen und sie haben auch zumindest sehr große Probleme und sehr, sehr schwierige Zeiten, und da habe ich mir das irgendwie auch ein bisschen anders irgendwie vorgestellt. Er ist schon sehr konkret auf diese Zeit und auf diese Familiengeschichte, die schön ist, die sehr persönlich ist, aber auch keine 2,5 oder fast 2,5 Stunden gebraucht hätte. Ich glaube, 135 Minuten oder geht der. Naja, gut, also wir waren beide sehr nüchtern, beide eher so, also wir wären jetzt quasi fertig damit, eine 5-Minuten-Podcast-Folge. Boah, das wäre ein Instagram-Reel, aber keine Podcast-Folge, aber wir sind ja Gott sei Dank auf Instagram, ne, kindertagesstätte.com. Gibt noch keine Reels von uns?
Du hast es geschafft.
Das nicht zum Ende zu bringen.
Nein, ich dachte, als du vorgeschlagen hast, wir könnten über Alice hier sprechen, in der nächsten Folge war mein Vorschlag, dann lass doch über den Film sprechen, den ich eigentlich mit dem Titel I'm Still Here die ganze Zeit verbinde. Das war ja schon, ist mir in meinen Kopf gesprungen, als ich den Originaltitel von diesem brasilianischen Film hier gehört habe. Es gibt ja noch einen anderen Film, der I'm Still Here heißt und der in mir auch immer, wenn ich den höre, so ein inneres Gefühl von so, oder also so ein Ohrwurm, inneren Ohrwurm triggert. I'm still here, I want near. Don't even fear fucking fear. Okay, und damit sind wir beim eigentlichen Hauptthema dieser Folge, nämlich I'm Still Here von 2010. Und das ist ein Film, den, glaube ich, gar nicht so viele Leute kennen, den ich aber als sehr schöne Perle abgespeichert habe. Und Marius, du hast ihn das erste Mal, glaube ich, jetzt gesehen, oder?
Genau, also wir haben uns darauf geeinigt, dass der irgendwie interessanter ist, auch irgendwie auch was Aktuelles in sich hat. Dazu werden wir bestimmt zu sprechen kommen. Und ich habe ihn nicht gesehen, genau, und war dann sehr, sehr überrascht und sehr freudig überrascht, dass es den bei Amazon Prime gibt, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und habe mich sehr gefreut. Und es ist eine Mockumentary, Christian.
Mhm. Eine Mockumentary mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Und die erklärt, warum da in seiner Filmografie so eine kleine Lücke klafft. Nämlich er war eine Zeit lang immer so 1-2 Filme mindestens pro Jahr, manchmal auch 3. Aber so nach der ersten, oder nachdem er so richtig bekannt wurde mit Walk the Line, und dann ging's so los und dann ist da auf immer so 2008 Two Lovers und dann erst 2012 The Master wieder und dazwischen steht nur ein Film, nämlich dieser hier, I'm Still Here. Und ja, dieser Film erzählt quasi die Geschichte, wie sich Joaquin Phoenix von der Schauspielerei loslösen will, das Schauspielern aufgeben will zugunsten einer Rap-Musik-Karriere. Und das muss man, glaube ich, von Anfang an verraten, dass das natürlich alles gefaked ist und dass dieser Film im Grunde Reality-TV aufgreift, parodiert, persifliert, nachahmt.
Es ist nicht alles gefaked. Es ist nur, also diese Grundgeschichte, dass er Rapper werden will, ist natürlich gefaked. Allerdings hat es so ein bisschen Borat-mäßig, ne? Also er geht quasi mit dieser gefakten Geschichte in die Öffentlichkeit und das wird dann real gefilmt. Er will zum Beispiel P. Diddy als Produzent haben oder geht zu David Letterman.
Erst will er Rick Rubin und Dr. Dre haben.
Natürlich.
Beide ausgebucht.
Ich hätte auch sehr gerne Rick Rubin gesehen. Aber genau, die sind ausgebucht. Dann verabschiedet er sich so bei Schauspielern, Kollegen hier. Ben Stiller will ihn irgendwie nochmal überreden für ein Filmprojekt und da macht er sich über ihn lustig und dann ist er, das ist das große Finale quasi, ist dann, dass er bei David Letterman ist und das habe ich damals mitbekommen, auf jeden Fall. Das wurde ja ewig parodiert bis hin zu den Oscars, wo besagter Ben Stiller Joaquin Phoenix parodiert. Und er einen legendären Auftritt bei Letterman hat und alle sich nicht sicher waren, ist das jetzt für dieses ominöse Filmprojekt, was dort irgendwie läuft, oder ist er wirklich komplett abgedriftet in seiner Künstler, ich werde was anderes machen Phase und bin jetzt irgendwie Rapper. Ein schlechter Rapper.
Ein sehr schlechter
Rapper. Also ich habe keine Ahnung von Rap, aber das habe ich selbst erkannt. Das ist
ja. Können wir gleich nochmal über die Auftritte reden, die da zu sehen sind. Das Ganze ist geboren aus so einer
Schnapsidee.
So erklärt das ja eine Schnapsidee, ja. Aber ich meine, so wird es im Film erklärt, dass er ja als Joaquin Phoenix erfüllt ja nur eine Rolle aus. Als Schauspieler ist er nur eine Puppe anderer Künstler und jetzt will er mal was Echtes machen, was Reales. Ne? Und dann kommt es irgendwie dazu, dass er eben vor laufender Kamera sagt, ja, ich höre auf mit dem Schauspielern. Casey Affleck übrigens, sein Schwager ist es?
Zu der Zeit, ja. Jetzt
so
nicht
der,
mehr.
Okay. Der ist als Regisseur hier in dem Film, der ist auch ein paar Mal zu sehen, vor allem am Anfang, aber der ist für die Regie von dem Film, bei dem Film. Und ja, beide ziehen sie dann so ein bisschen durchs Land, wenn man so möchte. Phoenix tut so, als ob er Geldprobleme hätte. Er tingelt durch Hotels, er versucht da irgendwie Kontakt zu P. Diddy aufzunehmen. Das Treffen scheitert ein paar Mal, irgendwann trifft er den dann im Hotel wieder.
Sie sind bei der Amtseinführung von Obama.
Genau, genau. Ja, er wollte gerne auftreten bei der Amtseinführung von Obama und ist sauer, weil es nicht klappt. Also letztendlich ist das hier jemand, der das Kunstfach wechseln möchte und dabei kläglich scheitert, weil er sich einfach völlig selbst überhöht und selbst überschätzt und es aber eigentlich nicht drauf hat und denkt, bloß weil er Fame, oder, ne, also die Idee, bloß weil man Fame hat, kann man in einem anderen Metier Fuß fassen, ohne irgendwie was groß zu liefern, beziehungsweise er ist ja auch von sich überzeugt, einfach ein guter Rapper zu sein, beziehungsweise gute Inhalte zu haben.
Und das ist immer wichtig.
Ist extrem großspurig, der Satz fällt, ich will die Bohemian Rhapsody des Rap schreiben.
Ja, er ist sehr von sich überzeugt und auch sehr, er lebt ja auch dieses Rockstar-Life schon, ne? Es gibt sehr viel Drogen, es gibt irgendwie sehr viele Frauen, Sexgeschichten, explizite Nacktheit hat der Film auch.
Vor allem männliche, ist, ja.
Also vor allem männliche, ja. In Amerika bestimmt crazy shit. Mhm. Und das Ganze gipfelt dann, ja, quasi in, eigentlich mit dem David Letterman Auftritt und dann, dass er dann komplett scheitert. Und das Ganze hatte dann Premiere in Cannes. Also so schließt sich irgendwie dann der Kreis. Also spätestens dann, glaube ich, war allen klar, das soll. Aber ich habe mir den Wikipedia-Artikel durchgelesen und zu der Zeit zumindest waren sich halt alle nicht sicher, ist das jetzt irgendwie dieses Projekt, weil ja Casey Affleck die ganze Zeit am Filmen war. Also das hat man ja gesehen. Und dann konnte man sich halt schon denken, das ist für irgendwas. Aber niemand wusste halt genau, für was es war. Und Joaquin Phoenix wohl wirklich bei jedem öffentlichen Auftritt, egal ob das für den Film war oder nicht, diese Rolle gespielt hat. Über 1-2 Jahre oder wie das dann ungefähr sein muss, das ist insane. Also das ist, muss unfassbar gewesen sein. Ja.
Mehrere Monate auf jeden Fall hinweg und er verlottert ja auch so komplett. Ne? Er lässt ja seinen Bart sprießen und seine Haare wachsen und die zerstrubbeln dann auch noch so. Also er sieht halt echt aus wie jemand, der schon länger auf der Straße lebt und sich keinen Friseur leisten kann. Und das nimmt ja den Letterman auch so wunderbar aufs Korn. Ne? Übrigens hast du dir da, also der erste Auftritt bei Letterman ist relativ lang in diesem Film drin, wo dann wirklich, also so wirklich die unangenehmste Talkshow-Situation überhaupt, da sitzt der Host und ist gut gelaunt und versucht irgendwie den ins Gespräch zu holen und über seinen neuen Film zu reden, aber er blockt wirklich alles ab und ist schlecht drauf und antwortet nur einsilbig und so weiter. Und hast du dir dann mal den Folgeauftritt gehört, als du hier dann angelaufen ist in den Kinos, angeschaut?
Nee.
Okay, das kann ich dir sehr empfehlen, das ist auch nochmal Comedy-Gold, da sitzt dann Phoenix da und gestriegelt, also sieht ganz normal aus und dann bekommt das auch nochmal von Letterman, also es ist auch ein sehr, sehr lustiges Gespräch, vor allem dann die Passage, wo Letterman erzählt, ja, ein Team hat bei uns angerufen und hatte gesagt, hier, die wollen den Ausschnitt benutzen. Unser Team sagte, nee, geht nicht, beziehungsweise nur gegen Honorar. Irgendwie hieß es dann, ist eine Dokumentation, also Fair Use. Stellt sich heraus, ist gar keine Dokumentation. Ich hätte jetzt bitte gerne $1 Million von dir für meine Beteiligung an dem Film. Und natürlich alles im Scherz gemeint, ne? Aber Phoenix dann so, ja, okay, wir klären das, aber können wir es bitte privat klären? Und Leitermann, ja, kein Problem, wir gehen zu einem der Screenings. Dieser Film offensichtlich im Kino null Erfolg hatte. Und das auch zu Recht. Es ist ein wilder, experimenteller Film, ein verwirrender Film, wo man zumindest zu der Zeit, wo der entstanden ist, hat der, glaube ich, für sehr große Irritationen gesorgt, was ist jetzt hier nun wirklich real und was nicht. Und es dringt ja auch schon im Film durch, dass das rauskommt durch so Quellen, durch Leaks, dass das wohl ein großer Hoax ist, der da stattfindet, aber letztendlich kann man, also so wie es dann im Film halt inszeniert ist, ist es schwer authentisch auf jeden Fall oder glaubwürdig.
Ja, ich würde, damit wir so das inhaltlich irgendwie abhaken können, dann auch gerade zum Ende kommen, ist jetzt ein bisschen unüblich, normalerweise reden wir über das Ende in einem gesonderten Teil, aber es ist hier vollkommen egal. Das Ende ist, also spätestens, wenn man zu der Zeit irgendwie gelebt hat und nicht wusste, ist das ein Hoax oder nicht, ich glaube spätestens das Ende hat es dann verraten, indem er seinem Vater in Anführungszeichen trifft. Das ist der Vater, glaube ich, von Casey Affleck.
So, okay.
Und aber ich meine, er meinte im Film, er will seinen Vater treffen. Also es war ein bisschen weird, die nicht miteinander reden, sondern irgendwie in den Dschungel gehen oder so, zu irgendeinem Wasserloch und Wasserfall. Und Joaquin Phoenix schwimmt dann dort und man hat so komplett künstlerische Aufnahmen von mit Handkamera gefilmt und also ist es komplett drüber einfach.
Und ja, so. Er geht so ins Wasser und taucht ja dann so am Ende ab, so jetzt wird
genau,
der
Künstler,
da wird er wieder geboren.
Ja, das ist schon absurd lustig, das Ende. Und vielleicht mit die schönste Szene, denn eins darf man auch sagen, der Film ist grottenhässlich. Also das ist wirklich alles mit Handkamera gefilmt, klar, dann Handkamera von Ende 2009. Trotzdem, Casey Affleck müsste ein bisschen mehr Geld gehabt haben für eine schönere Handkamera, würde ich mal knapp behaupten. Also heute würde ich sagen, ist ein Filter draufgelegt, aber damals wahrscheinlich nicht. Es ist super unruhig, soll es ja auch sein, klar, natürlich, aber schon fast unangenehm unruhig. Also es ist irgendwie nicht schön zuzuschauen, auf jeden Fall. Also
naja, soll es ja auch nicht. Es ist ja auch immer so aus regelmäßig,
nicht, ja.
Naja, also es ist ja auch immer gefilmt so aus der Ferne und so ein bisschen wie versteckt, ne? Also es gibt die Szenen, wo die offensichtlich irgendwie da sind, um gefilmt zu werden. Und dann erweckt der Film ja auch immer wieder in Szenen den Eindruck, diese Szenen sollen eigentlich gar nicht auf Film gebannt werden. Und deswegen verstecken wir uns so halb hinter irgendwas oder Film aus der hintersten Ecke und immer so ein bisschen halb verdeckt und so weiter. Also
ja, das war so Home-Video-Ästhetik und von jemandem, der noch nie eine Kamera in der Hand hatte, quasi sein und der dann so ein bisschen verwackelt dreht. Ich gebe dir recht, das soll so sein, aber das ist ja immer, also mein Argument ist das ja auch immer und es wird dann ein Grund im Boden getreten. Das soll so sein, das macht es aber nicht besser.
Ja, jetzt laufe ich hier in meine eigene rhetorische Falle, du hast völlig recht, ja, aber insofern, als das ist ja dieses Reality-TV der damaligen Zeit und was ja auch, weiß nicht, wie, auf welchem Stand Reality-TV heute noch ist, parodiert, würde ich schon sagen, das ist die angebrachte Form dafür. Das ist natürlich kein Film, der irgendwie ästhetisch ist und den man schaut, weil er schöne Bilder hat, aber ich finde, dieser wirklich hässliche Handkamerastil hat dann wirklich, oder bringt dann nochmal so einen ästhetischen Mehrwert, beziehungsweise greift den Inhalt, der ja auch einen völlig verlodderten Menschen irgendwie zeigt. Ich finde, das spielt da voll mit rein in diese ganze Geschichte. Dieses
ich hätte mir gerne
Guerilla-hafte schon fast.
Ich hätte mir gerne einen Mittelweg gefunden. Also ja, Handkamera und sowas, aber dann doch, also eine professionelle Handkamera quasi. Also dass das so zwar extra schlecht gefilmt ist, aber hier habe ich wirklich das Gefühl gehabt, Casey Affleck hatte wirklich zum ersten Mal eine Kamera in der Hand und konnte es einfach nicht besser.
Und es war ja auch nicht nur Casey Affleck an der Kamera. Es
war das stimmt. Es war
eine gewisse Magdalena Gorka, die, das muss man vielleicht auch noch anfügen, hat ihm dann, gab es dann Vorwürfe bezüglich sexueller Belästigung durch Besetzungsmitglieder.
Also ich sag mal so, Kontroversen hat der Film mehr als genug, entweder selber oder, also er hatte einen wunderbaren Griff ins Klo bei vielen Leuten, die danach Dreck am Stecken hatten. Wir können es ja mal durchgehen, also genau, es gibt diese sexuelle Belästigungsklage gegen Casey Affleck von ihr und von noch einer anderen Frau, die mit am Set war, ich glaube eine der Produzentinnen.
Ja, das war dann wegen, auch wegen sexueller Belästigung, aber auch wegen Verletzung eines mündlichen Vertrages und irgendwie Druck und so weiter. Seelischer Grausamkeit heißt das.
Und also die Zustände am Set sollen wohl gar nicht mal so weit weg sein von dem, was wir quasi da sehen. Also deswegen, ich habe am Anfang gesagt, es war eine Schnapsidee zwischen Affleck und Phoenix und ich glaube, das meine ich auch so. Also sie sind einfach Buddies, die sich beim Bier gedacht haben, wir machen jetzt diesen Film und den dann auch so gedreht haben, als wäre das irgendwie ein privates Projekt. Nur waren da ja natürlich ganz viele Leute mit in beteiligt und da haben die ihr Buddy-Tum in Anführungszeichen da, glaube ich, ein bisschen extrem scheiße ausgelebt. Mhm. Und andere Leute mussten darunter leiden. Und das sollte man auf jeden Fall wissen, wenn man den Film sieht, wie ich finde, dass man, das war alles gefaked ist, aber man weiß auch nicht, wie viel von diesem Sexismus und ekelhaften Verhalten wirklich gespielt ist. Denn auch Joaquin Phoenix hat ja nicht den besten Ruf, mit ihm zu arbeiten. Beispielsweise hat er Todd Haynes für seinen neuesten Film, ich glaube, eine Woche vor Drehbeginn abgesagt oder so. Und deswegen konnte der nicht gedreht werden. Also solche Späße hat er sich auch ganz gerne mal erlaubt und soll auch nicht der einfachste Mensch auf diesem Planeten sein.
Nee, glaube ich auch nicht. Es ist mir jetzt super schwer, mir irgendwie einen Eindruck von Joaquin Phoenix als Privatperson zu machen. Letztendlich immer, wenn der ja irgendwo auftritt, das ist ja bei eigentlich fast allen Schauspielern, Schauspielerinnen so, das ist ja immer trotzdem eine öffentliche Rolle, die sie verkörpern.
Ja.
Ne? Also ob die jetzt in der Talkshow sitzen oder ob du die irgendwo auf ihrem Instagram-Kanal und so weiter hast, du hast ja nie das Authentische, die reale Person sitzen, sondern es ist ja immer irgendein Bild, was sie verkörpern, irgendeine Persönlichkeit, die sie verkörpern. Insofern. Und das ist ja auch was dieser Film aufgreift. Ne?
Auf jeden Fall. Und umso besser der Schauspieler und umso mehr Method-Actor er ist, umso mehr kann er das natürlich auch einfach richtig gut verschleiern. Ich meine jetzt nur halt so von Verhalten, wie halt zum Beispiel bei diesem Todd Haynes-Film. Schließe ich einfach mal daraus, dass er auch privat sehr künstlerisch ist und sehr irgendwie seinen eigenen Bullshit durchbringt und nicht so auf andere hört oder eben ist egal ist. So kommt er manchmal rüber. Und dann noch eine Kontroverse haben wir natürlich noch. Der größte Griff ins Klo ist natürlich P. Diddy in diesem Film zu haben, der natürlich heute quasi unrelevant als Rapper ist, sondern mehrere Klagen am Laufen hat. Unter anderem soll er, glaube ich, seine Frau geschlagen haben, mehrere Frauen sexuell belästigt haben, vergewaltigt haben und pädophile Partys geschmissen haben oder sowas oder so irgendwie Pornografie
besitzen, irgendwie sowas. Ich bin da auch nicht voll drin, was jetzt alle Vorwürfe gegen Diddy betrifft. Ich weiß nur, dass das jetzt quasi eine Persona non grata ist und dass der wirklich, also völlig juristisch am Arsch ist und dass der sehr, sehr viel Dreck am Stecken hat. Was genau, weiß ich nicht, aber ja, natürlich ist das im Nachhinein dann auch noch mal extra scheiße, aber trotzdem nicht extra scheiße, aber es hat nochmal so einen Nachgeschmack irgendwie aus heutiger
Sicht. Und stellt
sich
natürlich auch die Frage, okay, die waren ja scheinbar schon mit dem so verwandelt, dass die irgendwie mit ihm drehen konnten oder mit ihm sprechen konnten. Wie viel wussten sie von sowas? War ihnen das egal? Wollten sie es einfach nur, weil es ein Gag ist für ihren Film, quasi diese Person mit drin haben? Auch da kann man, glaube ich, Casey Affleck und Joaquin Phoenix vielleicht auch was anwerfen, weil das wohl in Hollywood, also so wie ich mich eingelesen habe, quasi, also es war ein offenes Geheimnis irgendwie, solche Sachen von solchen Partys. Deswegen, irgendwie umringt diesen Film, man kann nicht anders sagen, aus heutiger Sicht, wenn man ihn schaut, ein gewisser Störfaktor.
Mief.
Ja, Mief, ja. Mief von den Nullerjahren, so ein bisschen, so, wo alles noch egal war, vor MeToo und allem, und aus heutiger Sicht ist das irgendwie alles, wie ich finde, auch ein bisschen anstrengend, aber auch ein gutes Zeitdokument. Muss man leider auch mal so fair sagen. Also, auch so schlimm das ist und alles, es dokumentiert sehr gut, wie die Menschen vielleicht auch damals wirklich gedacht haben. Damals, ja, vor 16 Jahren. Aber es kommt einem länger vor, irgendwie, dieser Film. Also, er könnte aus den 90ern sein.
Ja, nichtsdestotrotz ist das ein Film, der also einerseits das mitbringt, andererseits ist er fucking entertaining, zumindest über weite Strecken. Also es ist wirklich, wenn man halt weiß, dass das gefaked ist und dass Phoenix da in einer Rolle steckt und dass er auch irgendwie, also Phoenix ist ja gefaked und seine ganze Geschichte und alles, was drumherum passiert und wie die Leute darauf reagieren, das ist ja echt, so nimmt man das hin. Und da ist es wirklich, also es gibt Momente, wo ich halblaut zumindest lachen musste. Letterman natürlich, die ganze Geschichte, und aber auch seine Auftritte da in Vegas und in Miami, wo er in Vegas von der Bühne fällt, wo er in Miami da eine Schlägerei mit jemandem einfängt.
Die ist aber krass. Fängt. Also ja. Ich bin mir relativ sicher, dass der jemand, der im Publikum ist, einer von ihnen ist, ne? Also
ja,
so jemand eingelassen auch, ist, weil man ihn auch nicht sieht im Film. Aber der springt da ja wirklich ins Publikum rein und trischt da auf irgendjemand ein. Also es ist großartig gemacht tatsächlich.
Ja, ist der Höhepunkt, der Tiefpunkt dieser ganzen Geschichte. überhaupt auch seine Rap-Skills, das ist jetzt natürlich bei so einem aufgezeichneten Live-Auftritt dann schwer nachzuvollziehen, aber man kann auch sagen, es macht den Eindruck, er gibt sich Mühe, extra Scheiße zu rappen. Immer schön neben dem Takt, immer, also wirklich brüchige Stimme und so weiter. Es gibt dann auch diesen Moment, wo er endlich zu Diddy ins Studio kann und wo dann Diddy sagt, ja, jetzt spiel mir mal vor, was du hast, was du schon mal aufgenommen hast. Und er ist so ein bisschen schamvoll, sagt er so, ja, hier ist meine CD und so weiter. Und dann spielen da seine Songs. Und das ist halt wirklich kurios. Teilweise, was da für Beats und für Raps drauf sind. Und also Diddy ist wirklich perplex. Er kann's auch nicht richtig fassen in dem Moment.
Ich glaube, sie haben sich öfter erhofft, dass Leute sagen, es ist gut. ne, weil eigentlich bekommt er nur Zuspruch von seinen Entourage quasi, mhm. aber alle anderen sagen ihm mehr oder weniger hart ins Gesicht, dass es echt nicht gut ist oder dass er irgendwie, ja, arbeite mal weiter dran, so nach dem Motto, so unter der Blume. Ich glaube, sie hätten sich so Borat-mäßig sehr gerne Leute gewünscht, die irgendwie ihn dann anlügen oder so Fake sagen, weil sie mit Joaquin Phoenix zusammenarbeiten wollen oder mhm. weil man sieht ab und zu so Leute im Publikum, die da so wirklich mitgehen und wirklich Spaß haben. Und
ja, das hast du aber immer in so einem Club, glaube ich, wo dann die Leute auch schon drei Bier oder drei härtere Sachen drin sitzen haben, die feiern einfach alles ab und feiern ja Phoenix vor allem, weil er Phoenix ist, ja. weil er so ein Promi steht. Das zum zweiten als Qualitätsmerkmal dieses Films und zum dritten einfach, also sein Experimentcharakter. Und ich wüsste jetzt nicht, ob es einen Film gibt, der vergleichbar ist, wo ein Schauspieler, der zu dieser Zeit wirklich, also an einem sehr hohen Punkt seiner Karriere war, ne, irgendwie zwei Golden Globe-Nominierungen, Walk the Line hat richtig reingehauen und dann ging's mit Dramen und sonst was, ne, und Gladiator noch ganz berühmt gewesen und dann setzt der, also es hätte ja auch wirklich sein können, dass er durch diesen Film seine Karriere völlig in den Sand setzt, ne, und dass den danach niemand mehr will, weil alle denken, okay, das ist zu heiß oder so, aber nee, danach Paul Thomas Anderson mit The Master und Her kommt dann noch und nochmal PTA mit Inherent Vice, also dann, seitdem läuft es ja eigentlich für ihn ziemlich gut, möchte man sagen. Alles, was
ja, klar, es gab zwei Möglichkeiten. Einmal, die Leute erkennen, was für eine großartige Schauspielleistung einfach dahinter steckt, hinter dieser Mockumentary. Das ist ja dann passiert. Also man hat gesehen, okay, krass, wie sehr Method-Acting er kann, selbst in der realen Welt. Das ist ein Hammer-Schauspieler, den nutzen wir jetzt für unsere Filme. Also ich denke mal, Paul Thomas Anderson scheint ja sehr beeindruckt gewesen zu sein. Ich weiß nicht, ob durch diesen Film oder durch Walk the Line. Ich würde schon fast behaupten, durch diesen Film. Ja, vielleicht eher. Und das hat dann, aber natürlich, er sagt vieles in dieser Mockumentary, was eigentlich ein Tod des Schauspielers ist oder ein Tod für seine Karriere sein sollte. Also es wäre deutlich die Möglichkeit gewesen, dass die Leute das einfach nicht raffen. Also dass sie einfach nur verwundert sind und irritiert und einfach das dann der Stempel ist, den Joaquin Phoenix auf ewig zu tragen hat. Die Möglichkeit wäre gewesen, aber das muss man der Mockumentary lassen, dass sie einen guten Weg irgendwie findet zwischen wir hauen auf die Kacke und machen das Ganze absurd, aber immer noch einmal so auch absurd, dass man es erkennt, dass es hier irgendwie ein Fake-Charakter drin ist. Ne? Also er will auch nie so wirklich gemein sein zu anderen Menschen, also in der Öffentlichkeit, ne? Also keiner, der da vorkommt, wird ja irgendwie runtergezogen. Gut, Petit, der hätte es vielleicht verdient gehabt, aber alle anderen kommen mir da eigentlich auch gut weg. Selbst Ben Stiller darf dann seinen Oscar-Moment haben dafür. Und David Letterman ist um einen großen Moment seiner Talkshow reicher und so. Also alle anderen drumherum profitieren ja irgendwie auch so von seinem Filmprojekt. Ja, ja. Also Win-Win-Situation quasi für alle anderen, die zumindest nicht am Set beteiligt waren.
Das übrigens auch. Wie Phoenix Erscheinung und ganzes sein ganzes Wesen parodiert wird im Netz und eben auch bei den Oscars durch Ben Stiller, ist eigentlich nur ein Zeugnis dafür, also zumindest einen kurzen Moment der Popkulturgeschichte hat er hier geschaffen, ne? Kann man so sagen.
Ja, aber ich gebe dir recht, dieses Experimentcharakter-Ding, Zeitdokument-Ding von diesen ein, zwei Jahren irgendwie, wo das irgendwie das große Klatschpressenthema war ja auch, das macht einfach Spaß, weil es ist zwar eine Mockumentary über die Rap-Karriere von Phoenix, aber es ist eine Dokumentation der Popkultur quasi oder dieser Klatschpressen Jahre 2008, 2009 irgendwie. Weil ja der Film immer wieder einspielt, wie die Leute auf seinen Scheiß quasi reagieren. Mhm. Und das fand ich auf jeden Fall spannend.
Genau, Nachrichten, Schnipsel und so weiter immer und irgendwie.
Genau, also immer, wenn er in die Öffentlichkeit geht, mag ich ihn quasi.
Ja.
Ich konnte nicht viel mit damit anfangen, wenn er mit seiner Entourage quasi einfach schauspielert. Ne? Also das ist ja einfach nur fast schon laienschauspielhaft, wenn er irgendwie seinen Kumpel da zur Sau macht und irgendwie anschreit und er ist jetzt der Künstler und muss jetzt jeden als Arschloch bezeichnen. Das war für mich dann so ein bisschen drüber, weil ich ja wusste, dass es fake war, vielleicht auch, ne? Also klar, wenn du das nicht weißt, dann ist das irgendwie vielleicht erschütternd oder verrückt, aber so wusste ich ja, okay, das ist jetzt einfach eine gedrehte Szene, vielleicht sogar mit einem Drehbuch oder so. Mhm. Und da finde ich immer schwächelt der Film. an
ja,
diesen Stellen.
Gebe ich dir recht, da beißt sich so ein bisschen der Hund in den eigenen Schwanz, beziehungsweise wird so selbstzweckhaft, wenn dann offensichtlich gestellte Szenen intern stattfinden. Aber seine Glanzmomente hat er immer dann, wenn dieser Film nach draußen geht, beziehungsweise wenn Phoenix nach draußen geht und einfängt, wie seine Umwelt auf ihn reagiert und ja, wenn es dann auch in so fremdschämige Gefilde ist und dass es wirklich ein Gefühl von Fremdscham ist, weil Fremdscham ist ja, wenn jemand sich peinlich verhält, ohne dass er selber bemerkt, dass er sich peinlich verhält. Und hier ist es ja ganz bewusst gespielt und insofern ist Fremdscham da das falsche Gefühl, was man empfinden kann, aber das ist, wenn er nach draußen geht, das sind die wirklichen Glanzmomente.
Absolut, absolut, ja. Aber auch seine Monologe dann fand ich jetzt auch nicht so wahnsinnig lustig. Wenn dann wieder andere Leute beteiligt sind, dann ist es wieder lustig. Also der hatte auf jeden Fall auch Humor, der Film, oder man kann drüber lachen. Ja, alles in allem gebe ich dir recht, also danke dafür, dass ich ihn jetzt schauen wollte. Ich hab's nicht bereut, bin ich eingeschlafen, obwohl ich ihn sehr spät geschaut habe. Und war unterhalten auf jeden Fall. Die Wikipedia-Artikel danach zu lesen für alle einzelnen Personen war ein Rabbit Hole auf jeden Fall, dass ich naja, doch müssen will eigentlich. das war wirklich sehr schön. Es hätte, ja gut, er geht, wie lange geht er?
95 100 Minuten.
100 Minuten. Mhm. Genau, ja, ja. Ist dafür absolut sehenswert. Also kann man auf jeden Fall mal machen. Und es gibt nichts Vergleichbares, gebe ich dir absolut recht. Also nicht in der Größenordnung, auf jeden Fall. Nicht in der Hollywood-A-Liga-Größenordnung.
Gut, wir fanden den beide besser, offensichtlich jetzt den neuesten Eimstil hier.
Auf jeden Fall interessanter.
Dann würde ich sagen, haben wir es doch schon, oder?
Eine kleine Folge.
Schlanke die nächste, Folge heute mal.
Die nächste Empfehlung. Wird ein bisschen größer, vielleicht. Ne? Mhm. Mal schauen. Ruhe vom Sturm.
Nochmal euch ans Herz gelegt, falls ihr den sehen wollt, der ist bei Amazon Prime im Abo zu sehen und auch wenn ihr jetzt schon sehr viel von uns gehört habt, nach wie vor trotzdem man kann ihn sich weiterhin angucken.
Absolut, ja, wir haben nur Spitze des Eisbergs, da gibt's noch ein paar schöne Jackass-artige Momente, möchte ich schon fast sagen.
Oh, Jackass, stimmt, Jackass ist auch eine schöne
Jackass müssen wir auch mal ein Klassik-Talk.
Ach Gott.
Großer Klassik. Gut, ja, ansonsten könnt ihr uns eure Meinung natürlich auch zu dem Film oder zu neuen Eimstil hier, könnt ihr uns auch schreiben, gerne auf kinotagesstätte.com oder uns folgen auf Instagram, das habe ich schon erwähnt, hier aber nochmal erwähnt. Und was uns sehr, sehr helfen würde, wenn euch diese Folge gefallen hat und auch mein Amps, genau, die auch, dann könnt ihr uns gerne auch liken bei Spotify oder Apple Podcast.
Das wäre schön. Damit gut. Vielen Dank für den Talk, Marius.
Gerne.
Vielen Dank an euch draußen und wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis dahin.
Ciao, ciao. Ciao.